Deutschlandfunk. Kontrovers.
Heute mit Moritz Küpper. Herzlich willkommen zu Kontrovers, zu unserer Sendung, in der wir mit Ihnen sprechen wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, in der Ihre Meinung gefragt ist und der es heute um die Zukunft gehen soll. Die Zukunft des Wirtschaftsstandort Deutschlands. Das Wirtschaftswunder, das sogenannte nach dem Zweiten Weltkrieg, es hat die Bundesrepublik ja groß gemacht, auch in der Welt. Deutschland, das kleine Deutschland, konnte dann wieder mitreden, auch weil es Exportweltmeister war. Die deutschen Güter weltweit gefragt. Das Ganze war Grundlage für den Wohlstand hierzulande. Die Welt aber, sie dreht sich weiter. Digitalisierung, Globalisierung, auch neue militärische Auseinandersetzungen sowie aufstrebende große Länder. Indien, nun das bevölkerungsreichste Land der Welt. China, ab heute ja zu Gast in Berlin. Morgen beginnen Regierungskonsultationen. Dazu in den USA ein milliardenschweres Investitionsprogramm, um die Industrie zu stützen. Dazu Zeiten der Transformation wegen des Klimawandels. All das gefährdet vielleicht den Standort Deutschland. Wirtschaftsstandort Deutschland, verpassen wir den Anschluss? Das ist unsere Frage für die nächsten anderthalb Stunden hier im Deutschlandfunk. Darüber wollen wir sprechen. Beteiligen Sie sich gerne daran, indem Sie anrufen. 00800 4464 4464 lautet die Telefonnummer. Sie können uns auch eine E-Mail schicken. kontrovers@deutschlandfunk.de und auch eine WhatsApp-Nachricht schicken. 0173 5690 322 0173 5690 322 lautet dafür die Nummer. Und einiges ist auch schon im Laufe dieses Tages, dieses Morgens auf unserem Anrufbeantworter gelandet, den wir von 8 bis 9 Uhr, so rum ist richtig, geschaltet haben. Hören wir mal rein.
Uli Herzau, Berlin-Tempelhof. Ja, den Anschluss haben wir meiner Meinung nach schon lange verpasst, weil wir viel zu teuer sind, was die Produktion hier im Lande angeht und alle Firmen, alle größeren Firmen ins Ausland abgewandert sind oder noch abwandern werden.
Mattlaut aus Bramfeld. So wie es eine Transformation im Energiesektor und sinnvolle Veränderung im Gebäudebereich braucht, es auch eine Art Transformation beim Wirtschaftsstandort in Deutschland.
Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Jessen aus Hamburg. Also ich habe da überhaupt keine Angst oder ich weiß auch gar nicht, ob man eine Angst haben muss, weil die Welt dreht sich jeden Tag weiter und die Entwicklung geht jeden Tag weiter und Entwicklung ist immer ein Auf und Ab, aber der Zug fährt weiter und man sitzt immer noch drin.
Arnella Cardoso, grüß Gott, ich rufe aus München an. Ich bin der Meinung, dass Deutschland tatsächlich den Anschluss verpasst und schuld daran sind meines Erachtens die konservativen, aber auch neoliberalen Kräfte dieses Landes, die wider besseren Wissens aus Angst vor dem Verlust von Wählerstimmen auf Populismus setzen und sich progressiven, umwelterhaltenden und auch sozialen Ideen widersetzen.
Mein Name ist Schirch. Ich wohne hier in Göttingen. Ich darf nur sagen, wenn es um die Kosten geht, die der Staat den Bürgern auferlegt, um sein Leben zu gestalten, so wird uns seit Jahrzehnten durch staatliche Maßnahmen das Fell über die Ohren gezogen, durch kalte Progression, durch die verbrecherische Nullzinspolitik, die obendrein völlig unsinnig ist und keinerlei Erfolge hatte, und schließlich durch Energiepreise, die zu drei Vierteln aus staatlichen Auflagen bestehen und wo wir gezwungen sind, seit Jahrzehnten Strom zu den Preisen des höchsten Anbieters zu übernehmen.
Ja, soweit erste Meinungen, Eindrücke, Einschätzung unserer Hörerinnen und Hörer. Zu teuer. Beharrungskräfte der Konservativen, die Kosten, aber auch durchaus positive Töne. Keine Sorgen, die Welt dreht sich weiter, wir sitzen immer noch im Zug. Darüber wollen wir reden und wir haben wie üblich auch Gäste in der Sendung in alphabetischer Reihenfolge. Felix Banaschak ist dabei, er ist Bundestagsabgeordneter, stammt aus Duisburg, hat dort seinen Wahlkreis, viel Industrie, wie er in ganz Nordrhein-Westfalen. Er war Landesvorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen in NRW und sitzt im Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestags. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Küpper.
Gitta Konnemann ist bei uns, CDU. Sie sitzt seit über 20 Jahren im Deutschen Bundestag. Sie ist Vorsitzende der MIT, Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Und Rudolf Hickel, zugeschaltet aus Bremen. Er hat dort an der Universität Bremen Wirtschaftswissenschaften gelehrt, das Institut Arbeit und Wirtschaft gegründet, dessen Vorsitzender er lange war. Auch Ihnen herzlich willkommen, Herr Hickel.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Küpper.
Nun aber genug der Vorrede. Schauen wir auf die Lage Deutschlands. Das tut ja auch die deutsche Industrie ab heute beim sogenannten Tag der Industrie, an dem viele hochkarätige Politikerinnen und Politiker zu Gast sind. Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundesfinanzminister Christian Lindner, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, auch der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg wird dort sprechen, denn auch Verteidigungs- und Sicherheitsfragen sind ja wohl schon immer, aber gerade vielleicht noch einmal akuter mit wirtschaftlichen Fragen verbunden. Dennoch, die Debatte der Industrie, sie dreht sich gerade um Sicherheit, um Transformation und auch kurzfristig um Subventionen. Siegfried Russwurm, der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, hat heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk sich noch einmal zur Strompreisbremse für die Industrie geäußert.
Nur erstmal finde ich es gut, dass der Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister das Problem offensichtlich sieht. Aber er spricht dann von einem Brückenstrompreis. Und bei Brücke fällt mir immer ein, ich muss das andere Ufer kennen. Also haben wir eine Chance, dass wir dieses Ziel erreichen, um die Subventionen, die es ja de facto sind, auch wieder abstellen zu können.
Welche Brücke schlagen Sie denn vor?
Wir müssen mit dem Zielzustand anfangen. Und das ist dann nicht ein Wärmekonzept oder ein Verkehrskonzept. Wir brauchen ein durchgängiges Energiekonzept für dieses Land, eine realistische Planung dafür und auch einen Strich drunter, was wird es dann kosten für uns als Gesellschaft in Summe und für jeden Einzelnen. Das fehlt mir.
Siegfried Russwurm, der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, im Gespräch mit meiner Kollegin Maria Grunwald. Ja, bevor wir in die große, in die breite Debatte einsteigen, Gitta Connemann, braucht es wieder milliardenschwere staatliche Subventionen an dieser Stelle?
Zunächst einmal braucht es eine Entfesselung der Mächte auch und Kräfte des Mittelstandes und der Wirtschaft, die ja über viele Jahrzehnte unter Beweis gestellt haben, dass sie in der Lage sind, mit den entsprechenden Rahmenbedingungen Erfolgsgeschichten zu schreiben.
Aber die Wirtschaft ruft ja jetzt gerade nach Hilfe.
Die Wirtschaft, und wenn Sie Herrn Russwurm zugehört haben, ruft zunächst einmal nach einer gesicherten Perspektive. Und die Perspektive ist unter anderem ein gesicherter und bezahlbarer Energiepreis und die Verfügbarkeit von Energie. Und das ist die Brücke, von der gesprochen wurde. Mhm. Denn ich kenne kein Unternehmen, das sich hinstellt und nach Hilfen oder Subventionen fordert, sondern dem Grunde nach sagt, lasst uns wirtschaften, aber zu Rahmenbedingungen, die uns wettbewerbsfähig machen. Und zurzeit ist der Energiepreis, gerade der Strompreis in Deutschland, ein Vielfaches höher als im Rest der Welt, von den USA bis Aserbaidschan, wo sie 3 Cent pro Kilowattstunde zahlen, anders als hier in Deutschland. Und das macht tatsächlich nicht mehr wettbewerbsfähig mit der Folge. Und das sind keine Gefühle oder Meinungen, sondern Zahlen und Daten und Fakten, dass 16% der Unternehmen bereits aktiv dabei sind, Teile der Produktion und Arbeitsplätze ins Ausland zu verlagern und 15% der Unternehmen die Produktion in Deutschland bereits gedrosselt oder unterbrochen haben. Das ist das Ergebnis einer Blitzumfrage der BDI. Mhm. Und das sollten wir durchaus ernst nehmen. Und die Gründe, die angegeben werden, sind an erster Stelle die Frage der Energiesicherheit und Bezahlbarkeit, dann die Frage der Fachkräfte und dann die Überlastung mit Bürokratie.
Soweit Gitta Connemann. Herr Banaschak, die Energiekosten als eines der zentralen Punkte. Wie sollte die Bundesregierung, den Ihre Partei ja auch stellt, angehört, reagieren? Braucht es diese Industriestrompreisbremse?
Na, ich glaube, wir müssen da zwei Perspektiven zunächst trennen und dann miteinander verbinden, nämlich die langfristige Perspektive. Und die kann nicht auf Subventionen beruhen.
Sondern, also das Ende der Brücke, von der Herr Russwurm
spricht. Das Ende der Brücke, genau. Und hier ist ganz klar, wir erleben ja jetzt schon, dass der Ausbau der Erneuerbaren der zentrale Kostendämpfungsfaktor im Strombereich ist. Schon jetzt sind die Stromgestehungskosten, insbesondere beispielsweise bei Offshore-Windenergieanlagen, unfassbar gering. Also es gibt keine günstigere Weise, gerade Strom zu erzeugen. Und trotzdem kommt dieser günstige Strompreis am Ende bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern, ob in der Industrie oder auch bei den privaten Verbrauchern, nicht an, weil sich eben der Strompreis tatsächlich, das hat ja auch einer der diejenigen, die auf den Anrufbeantworter gesprochen mhm. haben, dargestellt durch das Merit-Order-Prinzip eben durch den teuersten Teil der Energieerzeugung bestimmt wird. Und das sind dann derzeit die fossilen, also auch unter anderem die Gaskraftwerke, weil wir gestiegene Gaspreise haben. Und deswegen liegt die Zukunft natürlich im Ausbau der Erneuerbaren, nicht nur aus Klimaschutzgründen, sondern eben auch aus ökonomischen Gründen.
Das ist das Ende der Brücke. Aber jetzt habe ich noch nicht verstanden, wie die Brücke aussehen soll.
Genau, und auf dem Weg dorthin ist die Frage, wir müssen für alle die Energiepreise senken, insbesondere die Strompreise, weil wir ja auch in der Industrie Elektrifizierungsprozesse sehen wollen. Und wir sehen aber, dass insbesondere die Unternehmen, die besonders energieintensiv produzieren, also im Wesentlichen große Teile der Industrie, und die gleichzeitig sich im internationalen Wettbewerb befinden, jetzt durch die Entwicklungen Inflation Reduction Act in den USA, die Investitionen in China, in anderen Teilen der Welt, besonders unter Druck stehen. Und deswegen ist unser Vorschlag, der Vorschlag von Robert Habeck, dass für diese Branchen es jetzt einen subventionierten Industriestrompreis bis 2030 geben soll, weil wir dann davon ausgehen können, dass eben die Marktkräfte durch den Ausbau der Erneuerbaren wirken. Aber bis dahin halten wir eine Subvention für angebracht und sinnvoll, um eben diese Brücke zu gestalten. Aber das Ende der Brücke ist ja in Sicht. Nur man muss die Brücke dann auch bauen. Und dann ist aus meiner Sicht eine Subvention in ja nicht unerheblichem, aber dann eben auch begrenztem Maß durchaus angemessen.
Herr Hicke, ist das sinnvoll?
Hallo, höre ich Sie?
Ja, hallo. Ich höre Sie gut.
Ah, ja.
Ich fragte Wunderbar. Sie, ist das sinnvoll?
Also insgesamt bin ich jetzt doch bei dem Einstieg, würde ich doch nochmal etwas genereller rangehen. Wir sprechen alle von Zeitenwende. Wir haben, was die ökonomische Entwicklung betrifft, die Strukturentwicklung, auch das wirtschaftliche Wachstum, haben wir es wirklich auch mit einer dramatischen Zeitenwende zu tun. Wir alle sprechen von mehrfach Krisen. Da war erst die Pandemie, dann der Krieg in der Ukraine, dann die Inflation überlagert von dem Prozess der Dekarbonisierung, also Umweltpolitik. Dazu kommen noch Krisen aus der Globalisierung, beispielsweise über die Lieferketten. Das sind Herausforderungen und jetzt sind wir genau an dem Punkt. Wie kriegen wir das bewältigt? Und wir haben, da stimme ich Frau Konnemann zu, wir haben eine sehr starke Wirtschaft, die bisher vieles geleistet hat und auf die wir auch, die auch wirklich für Produktivität und Wachstum, Arbeitsplätze gesorgt hat. Aber die Zeiten haben sich dramatisch verändert. Ich mache mal ein ganz persönliches Beispiel. Ich komme gerade von einer Aufsichtsratssitzung eines Stahlunternehmens, in dem die Bundesregierung 1 Milliarde an Subventionen gerade genehmigt hat und zwar nicht, weil die Bundesregierung das der Stahlindustrie aufzwingt, sondern weil die Stahlindustrie darum gebeten hat. Worum geht es? Es geht um einen Transformationsprozess. Es geht weg vom Hochofen hin zum Green Steel. Und dieser Transformationsprozess, den kann man doch um Gottes Willen nicht der Wirtschaft allein zumuten. Wenn das nicht gemacht wird, dann haben wir in den nächsten Jahren in Deutschland keine Stahlindustrie mehr. Und jetzt sagt die Politik, wir gehen in Vorlage. Ja, ihr müsst natürlich hervorragende Konzepte vorlegen und auf dieser Basis betreiben wir dann den Umbau. Ich glaube, wir sind in einer Phase durch die Mehrfachkrisen, mit der wir belastet sind, Pandemie, Frau Konnemann, da haben die Wirtschaft, die Unternehmen völlig zu Recht, die kleinen Unternehmen, die mittelständischen Unternehmen, die Bäckereien, die Schreinereien, haben den Staat um Hilfe gebeten. Warum? Weil sie unverschuldet in die Krise gekommen sind und wir sind jetzt in einer Phase, wo wir viel stärker einen handlungsfähigen Staat brauchen. Aber, da bleibe ich bei dem Begriff, den Sie eingeführt haben, Herr Köper, mit der Brücke, aber dass dann wieder Wirtschaft gestärkt wird, zukunftsfähig gemacht wird, umweltrelevant, beziehungsweise gegen die Umweltkrise sich aufstellt und dann kommen wir wieder sozusagen in eine neue Entwicklungsphase. Aber die Phase, die wir jetzt erleben, die geht gar nicht. Wenn wir den Anschluss halten wollen, frage mich übrigens immer, welchen Anschluss eigentlich an wen, aber wenn wir
Wie lautet denn Ihre Antwort da? Also ich glaube einfach an die Weltspitze, weil wir das wirtschaftlich zumindest gewohnt war.
Naja gut, das ist ja, bleibt der Weltspitze schon mal eine sehr vornehme und gute Formulierung. Aber Anschluss heißt, wollen wir einen Anschluss an USA, die teilweise ein irrsinniges Subventionsprogramm haben, unter dem jetzt beispielsweise auch die Exportindustrie haben, wollen wir einen Anschluss an China und vieles mehr? Nein, Sie haben recht, Herr Küpper, wir brauchen sozusagen ein eigenständiges, zukunftsfähiges Wachstumsmodell. Dafür gibt es die Wirtschaftskräfte. Das müssen wir entwickeln und da sind die Herausforderungen riesig.
Ja, vielen Dank, sagt Rudolf Hickel hier. Wirtschaftsstandort Deutschland, verpassen wir den Anschluss? Darüber wollen wir sprechen. Das ist unsere Frage hier im Deutschlandfunk 00800 4464 4464. Beteiligen Sie sich gerne. Schreiben Sie auch eine E-Mail, kontrovers@deutschlandfunk.de. Wir haben beispielsweise eine Mail bekommen von Michael Bock. Die deutsche Firma Wissmann hat mit dem Verkauf ihrer Wärmepumpensparte an die US-Firma Carrier den Wirtschaftsstandort Deutschland bestätigt, heißt es da. Mehr Beweis für die Stärke des Wirtschaftsstandorts ist nicht möglich. Ich glaube, Herr Banaschak, das ist etwas ironisch gemeint, oder?
Nein, das ist vollkommen richtig, auch wenn das auf den ersten Blick wie ein Widerspruch wirkt. Was passiert ist, ist ja, dass diese Firma, die unter anderem ja Wärmepumpen, aber auch nicht nur diese produziert, die Produktion ausweiten will und dafür sozusagen nicht ausreichend Eigenkapital zur Verfügung hatte, um die Hochskalierung der Produktion, die wir brauchen, um am Ende auch die Wertschöpfung zu erreichen, die wir brauchen, sicherzustellen. Und okay. Es gab jetzt vor einigen Tagen auch noch mal ein gemeinsames Interview von Max Fiesmann mit dem Geschäftsführer des US-Unternehmens, das dort eingestiegen ist, das dort investiert hat. Und beide haben ganz deutlich gesagt, das ist ein Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Deutschland und Europa. Wir wollen hier die Produktion ausbauen. Und hier wird Kapital aus den USA in diesen Standort investiert, eben weil wir daran glauben, dass das eine Zukunft hat. Also das Gegenteil von dem, was man erstmal denkt, wenn man hört, da ist eine Firma, eine deutsche, an einen US-Amerikaner verkauft worden. Und das ist ja etwas, was wir an vielen Stellen aufbrauchen werden. Wir brauchen das private Kapital, das mobilisiert werden muss, in die Energiewende, im Wärmebereich.
Und in dem Fall kam das, Entschuldigung,
so wie es Herr Hickel gerade dargestellt hat.
In dem Fall kam das Kapital aus den USA, bestätigt, so die Lesart von Felix Banaschak von den Grünen, die Wirtschaftsstandort Deutschland. Wir haben einen ersten Hörer in der Leitung, Herr Özgutlu aus Herne. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Was ist Ihr Punkt? Was ist Ihre Antwort auf die Frage?
Ich bin der Meinung, dass wir auf dem besten Weg sind, den Anschluss zu verlieren. Auch wenn es bis heute vielleicht noch nicht so ganz spürbar ist. Wenn es um den Wohlstand geht, und das ist ja die Überschrift, die dabei steht, dann müssen wir uns, glaube ich, die Frage stellen, was sind die Kosten für den Weg, den wir da eingeschlagen haben? Also als deutsche Politik, Energie ist ein Thema, Wettbewerbsfähigkeit ist ein anderes, sind primäre Kostenfläche an der Stelle, aber was sind die sekundären Kosten, die dahinter stecken, langfristig? Als ich jetzt am Wochenende im Stadtpark hier spazieren war, ist mir erstmals bewusst geworden, dass da auch Flüchtlinge mit dazu kommen. Auch das ist ein Kostenaspekt. An der Stelle ist es zwar nicht menschlich, wie ich gerade versuche, das Thema zu beleuchten, aber das ist ein Aspekt. Und der Auftrag der Bundesregierung ist doch, den Wohlstand und das Wohlergehen im ersten Schritt des deutschen Volkes aufrechtzuerhalten. Und alle anderen moralischen Aspekte, die lasse ich an der Stelle ganz bewusst außen vor, weil wenn man moralisch agiert, dann hätten wir in den vergangenen 20 Jahren und 30 Jahren vielleicht auch anderweitig anders agieren müssen. Ich bin der Meinung, dass das Thema nicht sauber durchdacht ist. Da gibt es einmal die Linie USA-freundlich und dann gibt es eben die Linie pro-Deutschland und Deutschland first an der Stelle, wenn man das so denkt. Mhm. Und ich glaube nicht, dass wir diese Rechnung an der Stelle sauber gemacht haben zugunsten von Deutschland.
Sagt Herr Özgutlu aus Herne. Vielen Dank für den Anruf. Frau Konnemann, hat er da einen Punkt? Teilen Sie das? Ist das nicht alles nicht gut durchdacht und muss man da andere Prioritäten setzen?
Herr Özgutlu hat insoweit recht, als natürlich am Ende die Summe der Belastung den Staat und damit Steuerzahlerinnen und Steuerzahler belastet, egal woher diese auch rühren, sei es aus einem Brückenstrompreis oder aus der Frage der Flüchtlingsunterbringung und. Und am Ende damit auch Gelder für Investitionen fehlen, die zurzeit ja nicht mehr vorgenommen werden. Denn 47% der Unternehmerinnen und Unternehmer, und da muss ich Herrn Banaschak widersprechen, investieren zurzeit nicht mehr, weil sie Sorge haben, weil sie keine Planungssicherheit mehr haben. Und um diese Planungssicherheit wiederherzustellen, bräuchte man eine verlässliche Politik, die Herr Özgutlu auch fehlt. Und das Ergebnis merken und sehen wir alle, auch da wieder die Zahl. Deutschland ist die Industrienation in Europa, die in die Rezession gerutscht ist, als einzige in Europa. Und das heißt, es gilt jetzt wirklich schnellstens zu überlegen seitens der Bundesregierung, wie agiere ich? Und da ist ein Brückenstrompreis sicherlich eine Möglichkeit, an die man denken muss. Allerdings immer erst als letzte, denn auch sie muss finanziert werden. Und das heißt, um eine Krücke einzusetzen, und mehr kann der Brückenstrompreis nicht sein, muss man zunächst alles dafür tun, dass Strom wieder bezahlbar wird. Und das wird am Ende nur gehen, wenn jede Kilowattstunde ans Netz gestellt werden. Und lieber Herr Banacek, ja, Gas ist hochgefahren worden. Übrigens auch die Verstromung von Kohle, um zu kompensieren, unter anderem die Abschaltung von Atomkraftwerken, die klimafreundlich sind. Und vor diesem Hintergrund müsste zuerst jede Kilowattstunde ans Netz, zu versuchen, mit Anreizen dann auch zu Energieeffizienz zu kommen. Und dann müssen wir über einen Brückenstrompreis sprechen, der allerdings eines sein muss, da er vom gesamten Mittelstand und den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern finanziert werden muss, kann er nicht nur den Großen zur Verfügung stehen, sondern wenn, muss es um die energieintensiven Betriebe gehen. Und Energieintensität ist keine Frage der Größe eines Betriebes. Das trifft einen Bäcker ebenso wie am Ende eine Stahlschmelze.
Sagt Gitta Kornemann, die Mittelstandsvorsitzende der CDU. Herr Banaschak, gleich kommen wir zu Ihnen. Ich wollte kurz Herrn Özgulu noch fragen, aber der musste schon weiter. Sagt er gerade dennoch. Er hat den Punkt, glaube ich, mitbekommen und kriegt ihn jetzt auch noch am Radio mit. Bitte, Herr Banaschak, kurz vielleicht vor den Nachrichten noch die Erwiderung.
Na, ich wollte einmal nur darstellen, dass auch wenn Unionspolitikerinnen und Politiker seit Wochen das Gleiche erzählen, das, was gerade passiert ist, dass nachdem die Atomkraftwerke vom Netz gegangen sind, der Strom auch günstiger geworden ist seit Mitte April. Und das hat deswegen damit zu tun, dass das eine mit dem anderen nicht zu tun hat. Warum ist der Gaspreis gestiegen? Weil wir durch den russischen Angriffskrieg das Gas, das wir aus Russland bezogen haben, in Hochtempo ersetzen mussten. Und warum mussten wir das in dieser Form tun? Weil uns die Große Koalition in einer Intensität abhängig gemacht hat von russischem Erdgas und damit auch von Wladimir Putin, wie das niemals hätte passieren dürfen. Und ich glaube, es ist wichtig, in der Diskussion Ursache und Wirkung klar zu haben.
Sagt Felix Banaschak von den Grünen. Heckel, bevor ich zu Ihnen komme, kommen jetzt erstmal eben schnell die Nachrichten, aber ab 10.35 Uhr sprechen wir dann hier weiter im Deutschlandfunk. Kontrovers, Widerstand, Wirtschaftsstandort Deutschland. Verpassen wir den Anschluss, das ist unser Thema. Ja, willkommen zurück zu Kontrovers. Wirtschaftsstandort Deutschland, verpassen wir den Anschluss? Darüber sprechen wir hier im Deutschlandfunk. In der letzten halben Stunde haben wir viel über Energiepreise gesprochen. Die Art und Weise, wie Sie den Wirtschaftsstandort Deutschland gefährden, ermöglichen. Der ehemalige Wirtschaftsweise Bernd Rürup hat dieser Tage geschrieben, Deutschland sei wieder auf dem Weg, der kranke Mann Europas zu werden. Rolf Hickel, hat er recht?
Ich glaube, er hat so in der generellen Aussage hat er nicht recht. Ich will auch nochmal darauf hinweisen, weil vorher argumentiert worden ist mit Rezession. Wir müssen einfach wissen, wir haben im letzten Jahr noch ein Wirtschaftswachstum von 1,8% gehabt. Wir werden in diesem Jahr eine Wachstumsabschwächung haben.
Technisch gesehen sind wir ja in der Rezession.
Ja, technisch gesehen sind wir in der Rezession, aber jetzt muss man die Frage stellen, woher das kommt. Das kommt nicht von der Tatsache, von der Unterstellung, die Unternehmer würden nicht mehr investieren. Das ist maßgeblich, wenn man sich die neuesten Daten anschaut, die ich jetzt auch vor mir liegen habe. Wenn man sich anschaut, dann ist die Rezession, die technische Rezession, also dass zweimal im Quartal hintereinander das Wirtschaftswachstum zurückgegangen ist, übrigens ganz schwach, im nächsten Jahr soll es wieder steigen um 1,5%, ist zurückzuführen auf die Inflation, die durchschlägt auf den privaten Konsum. Wir haben Einbruch beim privaten Konsum, der treibt zurzeit im Grunde genommen die Wirtschaftsschwäche. Und wenn man sich die Unternehmen anschaut, da kann man ja eher ein Kompliment draus machen. In diesem Jahr rechnen wir mit knapp 3% Ausrüstungsinvestitionen. Aber generell ist vorher von dem Herrn aus Herne angesprochen worden, ein ganz wichtiger Begriff. Wir reden ja von Wohlstand. Ich glaube, insoweit ist die Debatte ganz wichtig. Wir sind in einer tiefen Wohlstandskrise, weil wir die Frage stellen müssen, was ist eigentlich Wohlstand? Wir waren gewohnt, und so ein bisschen war das in der Debatte jetzt auch erkennbar, nicht ungefähr das mitgeschwungen, nämlich zu sagen, ja, wir gucken auf das Wirtschaftswachstum. Wir sind ja dabei zu wissen, dass das Wirtschaftswachstum, das wir da messen an Bruttoinlandsprodukt, also Güter- und Dienstleistungsprodukt in einem Jahr, dass es insoweit eben keine Wohlstandsschaffung ist, soweit mit der Produktion umweltbelastet wird. Wir kriegen einen neuen Wohlstandsbegriff. Der Wohlstandsbegriff heißt ökologisch fundiertes, zukunftsfähiges und intergenerativ verantwortliches verantwortungsvolles Wirtschaftswachstum. Und da gibt es zurzeit in der Tat einen Umbau, der sehr schwierig ist. Ich bin immer sehr angenehm überrascht darüber, wie die Wirtschaft, übrigens auf vielen Sektoren, eben nicht nur im Bereich der Strom- und Energiewirtschaft, sondern wie die Wirtschaft insgesamt sich sozusagen dieser Herausforderung stellt. Und wir werden uns einstellen müssen auf einen Wohlstand, der ökologisch fundiert ist. Es wird nicht mehr die Wachstumsrate der Wirtschaftswundersjahre von 5% sein. Es kann auch mal deutlich weniger sein. Aber es kommt Netto Welfare Economics. Es kommt ein Produkt zustande, das wir einerseits, mit dem wir Arbeitsplätze sichern und Einkommen, mit dem aber andererseits auch die Verantwortung in die Zukunft nehmen. Das ist die Wohlstandskrise. Und die hat mein hochgeschätzter Kollege Bert Rürup, mit dem ich sehr gerne immer diskutiere, hat es, glaube ich, mit dem Generalsatz ein bisschen weggewischt.
Also durchaus zuversichtliche Töne von Rolf Hickel von der Universität Bremen. Wir haben Udo Schäfer in der Leitung aus Stuttgart. Guten Tag.
Guten Tag. Und zwar, ich möchte darauf hinweisen, dass diese Fokussierung auf Strom gefährlich ist. Ja. Weil wir können zwar Strom günstig erzeugen, aber wir müssen ja den Strom zum Beispiel auch von diesen Offshore-Windparks dann ins Ruhrgebiet oder nach Baden-Württemberg oder Bayern irgendwie bringen. Es fehlt an Leitungsnetzen. Die sind auch nicht kurzfristig, mittelfristig so in der gewünschten Stärke und Größe verfügbar. Und dann das Thema Umspannwerke wird überhaupt nicht beredet. Das heißt, je mehr Leitungsnetze ich habe und brauche, brauche ich auch Umspannwerke. Das heißt, da braucht es ja auch eine Industrie. Sie müssen die Sachen ja auch bestellen. Mhm. Da gibt es Kapazitätsengpässe. Dann irgendjemand muss diese Sachen ja auch aufbauen. Wir haben gar nicht genügend Elektroingenieure, Elektrotechniker und Installateure, um das Ganze dann wirklich auch umzusetzen, selbst wenn das Geld irgendwie da wäre. Und ein weiterer Punkt macht mir auch Sorgen, diese Geschichte mit der Subventionierung. Das ist natürlich von außen, wir sind eine offene Volkswirtschaft, die darauf angewiesen ist, dass man auch Investitionen von außen kriegt. Wenn der Staat mit hohen Subventionen locken muss, das können Sie bei den Chipfabriken sehen, und jetzt demnächst auch in diesem Energiebereich, wo man dann sagen muss, ja, wir müssen da richtig den Strom subventionieren und so weiter, um die Industrie zu halten, dass die uns nicht davonläuft, dann sehe ich das mit großer Sorge. Das ist ein Abkehr von der Marktwirtschaft. Ja, je mehr staatliches Geld auf den Tisch gelegt wird, desto planwirtschaftlicher wird das Ganze. Und dann wird von jemand von außen, der guckt sich das an und sagt, oh, haben die das notwendig? Das ist kein Wertschöpfungsstandort. Das sehe ich als ein ganz großes, auch das Image der Bundesrepublik als eine Marktwirtschaft, sehe ich echt in Gefahr.
Mhm. Vielen Dank, Herr Schäfer. Bleiben Sie gerne in der Leitung. Ich habe jetzt hier drei Punkte notiert, die wir gerne abarbeiten wollen, sozusagen, die Sie uns mitgegeben haben. Beginnen wir vielleicht bei Herrn Banaschak. Wir haben gerade von Herrn Schäfer gehört, ich fasse das jetzt mal sinngemäß oder verkürze das auch ein bisschen zusammen. Energiewende, ja, richtig, schön und gut. Aber operativ sind da doch noch einige Fragezeichen, dass die Brücke, über die wir jetzt hier, die uns Siegfried Russwurm mitgegeben hat vom BDI, dass die vielleicht dann doch deutlich, deutlich länger ist und an der einen oder anderen Stelle auch Unwägbarkeiten drohen.
Na, es ist ja unbestritten, dass diese Energiewende jetzt kein Spaziergang wird, weil wir in sehr kurzer Zeit sehr viele Schritte gehen müssen, weil in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu wenig Schritte gegangen sind. Und
aber sind die Ziele jetzt illusorisch?
Nein, die sind nicht illusorisch, aber sie setzen eben voraus, dass wir jetzt rauskommen aus einer Diskussion, wie wir sie ganz lange erlebt haben, dass man abstrakt sagt, ja Mensch, Energiewende, eine tolle Sache, aber bei mir, das ist ganz, ganz schwierig, hier ein Windrad aufzustellen. Und das ist ja genau zum Beispiel der Ausbau der Stromnetze, ein absolut entscheidender Punkt. Wenn man sich die Debatten anguckt, dass sich gerade in Bayern Herr Söder, Herr Aiwanger gebrüstet haben damit, den Ausbau der Stromnetze verhindert und blockiert zu haben und sich jetzt darüber beschweren, dass eventuell die Energie bei ihnen teurer wird, weil eben dort sie nicht ankommt von den Windenergieanlagen, die im Norden gebaut wurden, dann sieht man ja, dass dieses Modell wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass, eben nicht mehr funktioniert. Und wir werden jetzt tatsächlich, das ist eine große politische Kraftanstrengung, die wir brauchen, den Ausbau der Erneuerbaren, den Ausbau der Netze, die Umspannwerke. Wir sind gerade die deutsche
Sie halten das alles technisch für möglich?
Ich halte es technisch für möglich und ich gehe auch davon aus, dass wir das hinbekommen, wenn wir jetzt in Ambitionen nicht nachlassen. Aber in der Tat ist es ja richtig, dass man sich dann fragen muss, und ich mache es jetzt mal sehr technisch, weil Herr Schäfer ja auch offensichtlich sehr viel technischen Sachverstand hat. Natürlich muss man sich dann auch Gedanken machen, ist beispielsweise der Transport von Wasserstoff, also zum Beispiel auch schon offshore erzeugter Wasserstoff, der dann nicht durch die Stromleitungen, sondern durch Pipelines an die Industriestandorte transportiert wird, dann notwendig zur Ergänzung dessen, was wir beschrieben haben. Herr Hickel hat von den Investitionen im Stahlsektor gesprochen. Dort werden jetzt kokskohlebetriebene Hochöfen durch wasserstoffbetriebene Direktreduktionsanlagen ersetzt. Da unterstützen wir aus der Bundesregierung und aus dem Parlament heraus tatsächlich auch mit Milliarden, weil wir dort sozusagen mit einer Investition direkt unfassbar viel CO2 einsparen können und den Wirtschaftsstandort, den Industriestandort für die Zukunft aufstellen können. Denn vollkommen klar ist, entweder wir bauen um und öffnen uns dem, was wir überall auf der Welt sehen, nämlich Investitionen in klimaneutrale Produktion, in Wirtschaften im Einklang mit den planetaren Grenzen, oder wir bauen ab. Und diese Form der Deindustrialisierung, die die Politik der letzten Jahre und Jahrzehnte eigentlich befördert hat, die dürfen wir jetzt nicht umsetzen, sondern wir müssen jetzt investieren, wir müssen jetzt tatsächlich alle Hebel in Bewegung setzen. Aber wenn der Mensch und wenn der Politiker keine Hoffnung hätte, dann wäre seine Arbeit ja auch sinnlos. Und insofern bin ich auch von Optimismus getragen.
Sagt Felix Banaschak, Wirtschaftspolitiker der Grünen. Herr Schäfer, überzeugt Sie das?
Ich möchte gerade weitermachen. Das ist nicht nur die Personalnot. Reden wir mal.
Naja, genau. Die anderen Punkte würde ich auch noch aufnehmen. Aber wir bleiben jetzt mal einfach bei dem ersten Punkt, den Sie gemacht haben. Beim Strom, bei der Transformation dieses Bereichs der Energieversorgung.
Ja, die Fokussierung gefällt mir nicht. Ich halte das nicht für umsetzbar. Warum setzt man nicht zum Beispiel mehr auf Wärme? Man kann ein großer Teil der Energie, die in der Industrie oder bei Haushalten verbraucht wird, ist Wärmeenergie. Und zum Beispiel Wasser ist der billigste Wärmespeicher, den man sich vorstellen kann. Es gibt heute Technologien, wie man mit solchen relativ preiswerten Wärmespeichern auch Energie speichern kann. Ich verstehe diese Fokussierung auf Elektroenergie nicht. Man kann doch eine Kombination zum Beispiel machen auf dem Dach, einen Wärmekollektor drauf machen und dann durch einen kleinen hocheffizienten Brennwertkessel, der Gas mit umrüstbar auf Wasserstoff für die Zukunft drin ist. Das heißt, es hat einen ganz geringen CO2-Fußabdruck drin und da kann ich so ein ganzes Haus schön mit Wärmeenergie versorgen, dass man nicht, das wäre doch mal sinnvoll, mehr in diese Richtung zu denken, dann habe ich nicht das Problem, dass ich für eine Wärmepumpe beispielsweise, versuchen Sie mal einen Termin auszumachen mit jemandem, der Ihnen das fachgerecht installieren kann. Sie kriegen doch gar keinen Termin. Das heißt, dass man da aus dieser Engpassfalle rauskommt und sagt, ja, ein Teil geht über Elektroenergie und ein Teil geht über Wärmeenergie. Dass man das Thema Wärme stärker, auch Prozesswärme.
Der Punkt ist angekommen, Herr Schäfer. Entschuldigen, wenn ich Sie da an der Stelle unterbreche, aber es warten auch noch weitere Hörerinnen und Hörer in der Leitung. Nehme ich dennoch mit und will auch Ihren Punkt, den Sie gemacht haben hinsichtlich des Fachkräftemangels, nicht unterschlagen. Ich würde dazu aber gerne noch Frau Waveru aus Duisburg mit in die Leitung holen. Guten Tag.
Ja, hallo, guten Tag. Vielen Dank. Ich habe mir das jetzt gerade angehört. Alles in Deutschland ist technisch möglich. Aber leider ist jetzt im Moment auch Ihr Haupt-Solarkollektorenproduzent dabei abzuwandern in den USA. Und ich bin der Meinung, dass die Leute, die gerne in Deutschland arbeiten, auch die Deutschen, die werden gegängelt auf eine Art und Weise, dass sie dann abhauen und woanders sich niederlassen. Die holen sich das ganze Wissen in Deutschland, weil ich bin in der Bildungsbranche tätig. Und durch die Behandlung in Deutschland sabotiert sich selber. Seit 1998 bis 2010 habe ich das gesehen. Bei Thyssen und andere große Firmen, wo ich unterrichtet habe als Dozent. Und diese Gängelung, ich nenne es Gängelung, ein bisschen übertrieben, dass die Leute sich hier ausbilden lassen. Und nach ein paar Jahre sind sie so sauer, die wandern ab. Das gleiche mit Firmen, Startups, alle wandern hier ab.
Vielen Dank.
Ja, aber genau.
Ich würde den Punkt gerne mitnehmen, Herr Hickel. Sie melden sich gerade, aber ich würde vorher noch mal Frau Konnemann gerne in die Leitung oder dazu holen. Frau Konnemann, Frau Wawerow spricht davon, dass Deutschland, so hat sie es formuliert, relativ griffig würde ich sagen, sabotiert sich selber im Hinblick bei dem Thema Fachkräfte, beim Thema Arbeitskräfte. Sehen Sie das ähnlich?
Ich finde, sowohl Frau Wawerow als auch Herr Schäfer haben das sehr gut mit dem Begriff der Gängelung oder aber auch der Engpassfalle auf den Punkt gebracht. Also, wenn Sie heute versuchen, eine Gründung vorzunehmen beispielsweise, dann brauchen Sie Monate, um durchzukommen. Deswegen fordern wir als MIT, für die ich ja auch spreche, unter anderem eine Gründerschutzzone, die es ermöglicht, in den ersten Jahren ein weniger an Bürokratie, an Belastung, um Gründung überhaupt möglich zu machen. Denn wir brauchen ja diese Gründerinnen und Gründer, wie wir ja auch die Mittelständlerinnen und Mittelständler in diesem Land brauchen von den 3,5.
Aber wir brauchen jetzt vor allem auch Fachkräfte.
Ja, wir brauchen alles. Wir brauchen auch Betriebe, die Fachkräften eine Heimat geben können. Denn ehrlicherweise, es wird sich der Arbeitsmarkt ändern, auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir, egal wie man die Rezession beschreibt, ob nun technisch oder nicht technisch, wir am Ende in schwerere Zeiten gehen. Und zwar nicht, weil ich das beschreiben möchte, sondern ich knüpfe insoweit auch an Herrn Russwurm an, der aktuell gesagt hat, dass der BDI, und das ist immerhin kein kleiner Verband, die deutsche Industrie, die Wachstumsprognose für Deutschland gerade auf 0% gesenkt hat, während die Weltwirtschaft voraussichtlich um 2,7% wächst. Das heißt, wir stehen in einem Vergleich, in dem wir ganz hinten inzwischen rangieren, was sich auch zeigt, dass wir als Wirtschaftsstandort massiv an Attraktivität verloren haben. Und da ist die Frage, wie kann man das ändern? Und da ist der Punkt der Engpassfalle, die Herr Schäfer angesprochen hat, absolut richtig, denn wir alle.
Frau Konnemann? Hallo? Da ist die Leitung, glaube ich, abgebrochen. Das gibt mir aber die Chance, einfach noch mal kurz weiterzugehen zu Herrn Banaschak. Herr Banaschak, hat Frau Wawerow da recht? Ist Deutschland für ausländische Fachkräfte unattraktiv?
Ich würde gern zwei Punkte dazu sagen. Schönen Gruß nach Duisburg.
Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob Sie sich persönlich kennen, aber Sie kommen zumindest aus der gleichen Ecke.
Aber genau. Das eine ist ja die Frage, weil sie angesprochen hat, Unternehmen wandern ab, gerade auch in Zukunftsbranchen. Das ist tatsächlich eine Situation, mit der wir uns sehr intensiv auseinandersetzen müssen und auch tun. Wir haben mit dem Inflation Reduction Act in den USA ein unheimliches Anreizprogramm, für die
ganz kurz zur Erklärung, dieser Inflation Reduction Act, da investieren die USA über Jahrzehnte wirklich Milliarden, Tausende von Milliarden in ihre Industrie.
430 Milliarden ist der Rahmen.
Ah,
430
genau,
Milliarden.
Genau, Erstmal, das muss man auch sagen, eine richtig gute Nachricht, dass mit den USA, die größte Volkswirtschaft der Welt, sich eine Nation auf den Weg gemacht hat, zu sagen, wir sehen den Wohlstand der Zukunft eben in der Produktion klimaneutraler Erzeugnisse. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Das haben wir unter Trump anders gesehen. Und jetzt ist die Frage, wie reagieren wir in Deutschland und Europa darauf? Nehmen wir diese ausgestreckte Hand an und sagen, wir wollen auch in Deutschland und in Europa Solarmodule, Solarzellen, Wärmepumpen, Elektrolyseure zur Erzeugung von Wasserstoff, von grünem Wasserstoff auch hier haben? Oder wird am Ende die Situation sein, dass wir das eine aus den USA und das andere aus den China importieren müssen? Ich kann das nicht empfehlen. Wir sehen jetzt gerade die Auswirkungen der Energieabhängigkeit von Russland. Ich möchte nicht, dass wir bei der Energiewende uns in eine neue Abhängigkeit von China, also auch einem autoritären Staat, begeben. Das ist aber die Folge der Politik der letzten Regierung, dass wir eine Solarindustrie in Deutschland hatten und die abgewandert ist. Das ist wichtig, dem zu begegnen. Da sind wir dran. Und die Frage der Fachkräfte, die spricht Frau Wawerow auch richtig an. Und tatsächlich, ich meine, seit weiß nicht wie vielen Jahren ist es ja Konsens. Ich höre ja, bin in keiner wirtschaftspolitischen Diskussion, wo irgendjemand sagt, wir brauchen mehr Bürokratie. Alle wollen Bürokratie abbauen, aber irgendwie ist es ja anscheinend offensichtlich nicht so leicht. Wir haben da einen Staatssekretärsausschuss in der Bundesregierung eingerichtet, der ja gerade dabei ist, Vorschläge zu entwickeln, die dann auch in allen Ministerien umgesetzt werden müssen. Wir haben mehrere Planungs- und Genehmigungsbeschleunigungspakete auf den Weg gebracht. Alles Dinge, über die seit Jahren gesprochen wurde, die aber niemand umgesetzt hat. Und ja, die Frage der Fachkräfte, der Fachkräftegewinnung ist absolut zentral. Fachkräfteeinwanderungsgesetz, auch eine Sache, die die Ampel jetzt endlich umsetzt, nachdem wir Monate, Jahre, Jahrzehnte die Diskussion hatten, ist Deutschland denn ein Einwanderungsland oder nicht?
Gut, das haben wir jetzt, glaube ich, beantwortet. Genau.
Ja? Also es sind ganz, ganz viele Punkte und wir haben da einen enormen Stau aufzuholen, aber eine große Ambition in der gesamten Ampelregierung und ja.
Frau Wawaru, überzeugt Sie das, wenn Herr Banaschak jetzt da auf das Fachkräfte ein?
Ich sage Ihnen etwas. Ich wohne hier seit 1983. Yeah. Und für mich ist Deutschland ein wie ein Süßwarenladen für China und USA. Die kommen hier, oh, dieses Unternehmen, läuft gut, kaufen wir. Und dann müssen die ganze Belegschaft, müssen entweder Englisch oder Chinesisch oder Spanisch oder wer immer der Investor ist. Und die sind ständig, die drehen sich hin und her, hin und her. Ich habe das so oft gesehen. Eine kommt, kauft die Firma ab, Zellulese. Früher war das Ruhrchemie.
Ja, genau, ich würde, Herr Heckel, ich hole Sie gleich dazu. Ja. Frau Wawaru, vielen Dank, der Punkt ist angekommen, Heckel. Das ist ja genau genau, Frau Konnemann, ja. Sie sind auch zum Glück wieder da. Jetzt müssen wir das Ganze ein bisschen sortieren. Felix Banaschak spricht davon, dass der Inflation Reduction Act, dieses milliardenschwere Subventionsprogramm in den USA, eine gute Nachricht ist, weil es eben sich offensiv der Transformation widmet. Dennoch, Frau Wawaru, Sie habe ich so verstanden, ist natürlich die Frage, wo bleibt Europa zwischen diesen milliardenschweren Subventionen in den USA und dem chinesischen Staatskapitalismus auf der anderen Seite?
Also, darf ich jetzt?
Ja, klar, gerne. Küper?
Okay, ja. Also ich finde, möchte noch mal ganz klipp und klar sagen, aller Deutlichkeit, der Begriff abhauen, die deutsche Wirtschaft haut ab, den möchte ich maßgeblich mal zurückweisen, weil dahinter stehen strategische Überlegungen und das kann man sich nicht so einfach machen. Das Zweite ist, wir haben in der Tat, ist ja ausgeführt worden mit dem Inflation Reduction Act mit 430 Milliarden, worum geht's da, Dollar, worum geht's da? Da geht's in den USA in einem brutalen Konkurrenzkampf, der ausnahmsweise mal sich auf gute Produkte, auf zukunftsfähige Produkte, nämlich die Klimatechnologien konzentriert und brutale Konkurrenz und brutales Abwerben. Und die großen Unternehmen, BMW und Schaeffler und wie sie alle heißen, Siemens sind da dabei. Und dieses ist doch klar, das bestätigt nochmal die anfangs auch mit Herrn Banaschak entwickelte These. Wir, was haben wir eigentlich in Deutschland? Wir organisieren einen Prozess mit Schumpeter der dynamischen Zerstörung. Wir wollen raus aus der karbonisierten Wirtschaft. Und das ist eine unglaublich große Aufgabe. Und dieses ist schöpferische Zerstörung. Das heißt, also wir zerstören die bisherigen sozusagen umweltbelasteten karbonisierten Produktionsweisen und schaffen die neuen. Und Deutschland ist, und ich weiß wirklich, wovon ich da rede, ist mit maßgeblichen Industrieunternehmen unglaublich stark in diesem Prozess des Umbaus drin. Jetzt kommt die Konkurrenz, jetzt kommt der Konkurrenzkampf aus den USA und da kann ich nur sagen, das bestärkt uns, wenn wir technologisch auch zum Teil besser sind, wenn wir künftig die Welt beglücken mit besseren umwelttechnologischen Prozessketten, die wir erzeugt haben, dann ist dafür die Subvention gerechtfertigt. Aber es gibt eine zweite Bedrohung, die ist jetzt gerade angesprochen worden. Bei der Stahlindustrie sagen wir immer, ja, wir machen den Umbau vom Hochofen sozusagen zur Wasserstoffproduktion, also Green Steel. Jetzt haben wir das Problem, dass wir konkurrieren. Der Stahl wird natürlich teurer, das ist klar. Nicht viel, aber immerhin. Jetzt konkurrieren wir mit Billigstahlkonkurrenz beispielsweise aus China. Und da muss die Politik den Mut haben, weil es auch ökologisch, auch erstens für den Standort richtig ist, zweitens auch für unser Beitrag zur Verbesserung sozusagen der Umweltentwicklung, den Mut zu haben, dass wir dann eben Grenzabgabenkontrollen machen, dass dann Grenzausgleichsabgaben, wenn billiger Stahl kommt, der sozusagen einen dicken Rucksack von CO2 an sich auf sich trägt, dann müssen wir sagen, diese Stähle, die nach Deutschland, nach Europa, übrigens immer Europa, Entschuldigung, ich rede nur von Europa, Europäische Union, die müssen dann auch mit einer Grenzabgabe belastet werden. Das ist ein schwieriges Problem. Nicht Abschottung, ganz natürlich, im Gegenteil. Sondern ist,
Entschuldigung.
Genau, Herr Heckel, machen Sie den Punkt eben zu Ende und dann komme ich zu Frau Konnemann.
Frau Konnemann, reagieren Sie doch nicht immer so einfach. Darum geht es, dass wir wollen einen zukunftsfähigen Stahl, der ist teurer und wir wollen nicht, dass er durch weltweite Billigkonkurrenz verdrängt wird, weil er uns allen schadet, unseren Wohlstand belastet. Das ist doch eine kluge Überlegung, oder?
Sagt Rolf Heckel von der Universität Bremen. Ja, Europa zwischen den Amerikanern mit großen milliardenschweren Subventionen und dem chinesischen Staatskapitalismus auf der anderen Seite. Frau Konnemann, Sie haben gerade schon eingeworfen, entgegengehalten, das wäre dann Abschottung. Wie sollte man denn mit dieser Lage umgehen, Ihrer Meinung nach?
Es gibt ein marktwirtschaftliches Instrument, das global ausgeweitet werden müsste, und das ist der CO2-Emissionshandel. Damit bekäme CO2 auf der ganzen Welt einen Preis. Abschottung löst ganz bestimmt nicht für eine Exportnation wie Deutschland und einen Standort Europa die Möglichkeit.
Aber beim CO2-Preis müssten ja dann alle mitmachen.
Ja, dafür müssten alle mitmachen und dafür müsste die Bundesregierung sich einsetzen, zunächst in Europa und dann darüber hinaus, um nationale Alleingänge zu verhindern. Denn diese nationalen Alleingänge werden am Ende dazu führen, dass Deutschland sich abschaltet, aber der Rest der Welt munter weitermacht. Und wenn wir weiterhin diese Technologieoffenheit Vorreiter sein wollen, dann müssen wir tatsächlich beispielhaft sein. Und dafür können wir nicht uns selbst abschalten, wie es aktuell stattfindet. Denn ehrlicherweise, ich weiß nicht, wo Sie unterwegs sind, Herr Professor Hickel. Es ist schön, wenn Sie in Stahlhütten unterwegs sind. Ich empfehle dringend, sich auch mal mit dem Mittelstand zu unterhalten.
Auch in Ihrer Heimat auch bin ich unterwegs. Ich würde, in Aurich, ja, in Wilhelmshaven.
Das ist wunderbar. Gerne. Aber dann sprechen Sie mit echten Mittelständlern, die Ihnen erzählen würde, dass der IRA und der IRA übrigens
also
dazu
führt,
der Inflation Reduction Act dazu führt, dass inzwischen Einkäufer aus den USA durch ganz Deutschland ziehen und übrigens nicht nur bei BMW und Audi sind, sondern bei ganz normalen Mittelständlern und die, lieber Herr Banacek, nicht bei uns investieren, sondern den Mittelständlern sagen, kommt bitte zu uns in die USA, ihr habt einen tollen Strompreis, ihr braucht keine Steuern zu zahlen und die einzige Antwort, die Sie haben, ist toll, weil jetzt investiert wird, aber
nein,
eben nicht
haben
bei
Sie
uns.
Nicht zugehört.
Und das ist die Folge von IRA. IRA ist tatsächlich eine Bedrohung für uns. Und vor diesem Hintergrund müssen wir sehen, was sind die Stärken unserer Wirtschaft immer gewesen und Industrie.
Ja. Das und war auf die eine wollen wir gleich noch zu sprechen kommen. Frau Konnemann, entschuldigen Sie, wenn ich Sie da an der Stelle unterbreche. Es war jetzt recht kontrovers in den letzten Minuten, aber das ist ja genau Sinn und Zweck dieser Sendung. Sie heißt nämlich deswegen kontrovers. Wirtschaftsstandort Deutschland, verpassen wir den Anschluss. Wir sprechen gleich nach den Nachrichten weiter, aber die kommen eben jetzt und die sind, lassen Sie mich das gesagt sein, unerbittlich, was das Zeitmanagement angeht. Bis gleich. Mit Moritz Küpper heute im Studio. Willkommen zurück zu unserer letzten halben Stunde von Kontrovers. Ja, Wirtschaftsstandort Deutschland, verpassen wir den Anschluss? Das ist unser Thema. Zu Gast sind Felix Banaschak von den Grünen, Mitglied im Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestages. Gitta Konnemann, auch ebenfalls sie sitzt im Bundestag, von der CDU, Vorsitzende der CDU Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Und Rudolf Hickel, Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Bremen. Sie können sich gerne beteiligen. Hörertelefon 00800 4464 4464, kontrovers@deutschlandfunk.de, und Sie können auch eine WhatsApp-Nachricht schicken, 0173 56 90 322. Ja, wir haben schon über verschiedene Bereiche gesprochen, viel über Energie, wir haben über Standortpolitik gesprochen, wir haben über den Fachkräftemangel gesprochen und wir haben jetzt Herrn Schulz aus Hamburg in der Leitung, der, so wenn ich das richtig verstanden habe, noch einen weiteren Punkt, ein weiteres Thema hat. Guten Tag.
Guten Tag.
Was meinen Sie?
Guten Tag in die Runde. Also es geht um Folgendes. Wir haben seit Jahrzehnten, ist es so, dass wir im eigenen Land, ne, im eigenen Land,
also in Deutschland, genau,
keinen anständigen Nachwuchs kriegen, was Fachkräfte betrifft, weil das mit der Bildung überhaupt gar nicht mehr hinhaut. Ich kriege das bei meinen Enkelkindern mit. Die lernen noch nichts anständig. Die sind nicht in der Lage, egal was für eine Fähigkeit sie haben, anständig zu lernen, weil der Unterricht nicht nur ausfällt, das tut er jetzt, seitdem es Corona ist. Mhm. Aber letztendlich auch davor, weil letztendlich das schwächste Glied mittlerweile in den Klassen immer die Lerngeschwindigkeit vorgibt. Mhm. So, als weiteren Punkt ist das so, dass ich komme aus dem Handwerk. Ich habe mal Meister gemacht, um Leute auszubilden. Das funktioniert nicht. Also als Kleinunternehmer.
Wieso funktioniert das nicht?
Naja, weil die Leute, die wirklich lernen wollen und auch in der Lage sind, vom Bildungsstand einen Beruf zu lernen, die gehen in einen größeren Betrieb rein, weil die haben natürlich mehr zu bieten als Kleinbetrieb.
Ne? Okay.
So, und die anderen, die das funktioniert einfach nicht mehr. Ja, früher konnte man im Handwerk einfach in der Volksschule, wir haben früher Volksschule gesagt, ich bin 64er Jahrgang, bei mir sind die Begriffe halt ein kleines bisschen anders.
Naja, aber ich glaube, wir wissen, worum es geht, genau, und was gemeint ist.
Wenn da einer einen guten Abschluss hatte, konnte er seine Handwerkslehre machen, auf einem hohen Standard. Ich habe Handwerk im zweiten Beruf gelernt. Und nach meiner Klasse ist letztendlich der Bildungsstand, um die Durchfallquote zu senken, gesenkt worden. Und danach ist es wieder gesenkt worden und wieder gesenkt worden. Und so ist es letztendlich auch in der Schule.
Gut, Herr Schulz, dann nehmen wir den Punkt mal mit und diskutieren den hier bei uns. Bitte. Ich würde den Punkt jetzt gerne mal mitnehmen und bei uns hier in der Runde diskutieren. Bleiben Sie gerne in der Leitung. Frau Konnemann, da sind jetzt, so wie ich das verstehe, zwei Punkte drin. Einmal das Bildungssystem generell, und das koppelt sich dann auch mit einer Art fehlenden Wertschätzung für Kleinbetriebe, Handwerk und natürlich einer Konkurrenz oder einer fehlenden Nachfrage auf Seiten der Personalseite.
Herr Schulz hat es ja treffend auf den Punkt gebracht. Gerade für die 1 Million Handwerksbetriebe, die wir in Deutschland haben, ist es besonders schwer, auch Nachwuchs zu kommen. Das hat viele Gründe. Das hat auch mit dem Blick aufs Handwerk zu tun. Es gibt immer auch noch Eltern, die sagen, mach mal lieber einen Weißkragenberuf anstelle Handwerker zu
werden. Also eher akademisch geprägt.
Genau, oder oder am Schreibtisch sitzend. Es geht auch um die Konkurrenz zur Industrie. Die Industrie kann mehr zahlen als ein Handwerker, weil ein Handwerker seine Rechnung halt unmittelbar umlegen muss auf Verbraucherinnen und Verbraucher, die ja schon auch inzwischen durch Inflation weitaus nicht mehr die Rücklagen haben und nicht mehr so viel im Geldbeutel. Und es geht auch ums Bildungssystem. Und es geht um die Frage, nutzen wir die Potenziale, die wir im eigenen Land haben. Also beim Bildungssystem ohne Frage, dafür sind wir zwar als Bund nicht zuständig, sondern die Länder. Das führt übrigens zu einem Flickenteppich in ganz Deutschland, ein großes Problem. Aber wir haben dort den fehlenden Ausbau auch der Kapazitäten im Bereich der MINT-Fächer in den Schulen beispielsweise. Wir haben dort zum Teil erhebliche Defizite, und das sagen uns PISA und Co. im Bereich gerade der Kernfächer, wenn es um Rechnen, um Schreiben etc. geht, was wirklich einen Fokus braucht. Ich bin bei uns zu Hause im Kreistag, darf dort den Schulausschuss leiten, und Investition in Schulen, das ist Investition in Zukunft. Das heißt dort.
Aber das sagen ja eigentlich immer alle, oder nicht?
Naja, es sagen alle, aber die Frage ist, wer packt es am Ende wirklich an? Unter anderem beim Blick auf die Curricula. Es wird immer mehr aufgepropft, weniger weggenommen, aber wir müssen uns darauf verständigen, was sind eigentlich Grundfertigkeiten und was sind Fertigkeiten, die wir für die Zukunft brauchen, wie zum Beispiel digitale Bildung etc. pp. Und natürlich auch die Verankerung des Leistungsprinzips. Herr Schulz hat es ja angesprochen. Die Antwort kann nicht sein, einfach Notenrahmen aufzuhoben und zu sagen, ihr rutscht schon alle durch, sondern tatsächlich auch wieder Leistung in den Mittelpunkt zu stellen. Aber wir haben auch, uns fehlen 2 Millionen Fachkräfte und Arbeitskräfte, nicht mehr nur Fachkräfte, sondern auch Arbeitskräfte in Deutschland. Wir lassen wichtige inländische Potenziale liegen, wie durch die Rente mit 63. Pläne wie eine 4-Tage-Woche wären insoweit absolut toxisch. Sondern was die Menschen wollen, um attraktiven Arbeitsplatz zu haben, ist eine größtmögliche Flexibilität. Da ist zum Beispiel der Plan von Hubertus Heil zur Rückkehr zur Stechuhr bei der Arbeitszeiterfassung genau der falsche Weg.
Das ist die Initiative zur Arbeitszeiterfassung. Frau Konnemann, vielen Dank für den Beitrag. Herr Schulz würde gerne, Sie dürfen gleich noch einen Punkt setzen.
Weil das tatsächlich auch die Handwerksbetriebe durchaus umtreibt. Arbeits- und Fachkräfteeinwanderung aus dem Ausland, aber da muss man die Konsularabteilung besetzen. Und ehrlicherweise, jetzt werden in China, also ein ganz wichtigen Punkt, Ort für uns, die gesamten Konsularabteilungen inzwischen reduziert, beziehungsweise es wird gesagt, wir machen keine Remonstration mehr. Das ist schon der absolut falsche Weg.
Ich weiß nicht, ob die Fachkräfteeinwanderung aus China das zentrale Anliegen sein sollte, könnte, aber genau, es gibt auch andere. Herr Schulz,
ja.
Sehen Sie oder finden Sie bei Frau Konnemann eine Antwort auf Ihre Punkte?
Ich finde da ein paar Punkte, die mit mir übereinstimmen. Aber so der Grund, was ich eigentlich sagen wollte, das ist, Das ist alles, dass wir woanders Fachkräfte abwerben. Das war aber mal anders, sondern es sind von Deutschland aus Fachkräfte abgeworben worden und müssen wir auch wieder hinkommen. Und das müssen, wer das auch immer merkt, ob das die Grünen, die SPD, die CDU oder sonst eine Partei macht, die, die das macht, die trifft im Grunde genommen unseren Nerv und die greifen letztendlich auch das Wählerpotenzial ab. Das muss mal ganz klar gesagt werden. Ne? Mhm.
Dann nehme ich den Punkt nochmal, Herr Banaschak. Wie sehen Sie das? Es war ja jetzt auch die Rede davon, ich nenne es nun mal so, dass es auch eine Art Mentalitätsfrage war, dass man nicht mehr den Aufstiegswillen vielleicht hat, weil es einem in Deutschland so gut geht. Das sind jetzt meine Worte, aber ich habe das so ein bisschen bei Herrn Schulz auch so verstanden. Sehen Sie das auch als einen Grund, der hierzulande den Wirtschaftsstandort Deutschland gefährdet?
Na, ich glaube, dass die Frage ist, die Welt dreht sich ja weiter und dreht man sich mit oder schaut man nur nach hinten? Das will ich Herrn Schulz überhaupt nicht unterstellen, sondern die Frage ist, was tut Politik? Und wenn wir sehen, weil Frau Konnemann beispielsweise gerade das Thema Vier-Tage-Woche angesprochen hat und das viele Potenzial, das nicht geschöpft wird, wenn man sich beispielsweise anschaut, wie viel Arbeitskräftepotenzial uns dadurch verloren geht, dass man es jungen Familien und dort insbesondere den Frauen so schwer macht, wieder dann mehr als nur 20 Stunden im Job zu arbeiten, nachdem man ein Kind bekommen hat, weil beispielsweise die ganze Betreuungsinfrastruktur nicht ausgebaut ist, weil man insbesondere im ländlichen Raum mit Kita-Zeiten konfrontiert ist, die das gar nicht ermöglichen, zumindest nicht mathematisch, dann glaube ich, haben wir da einiges vor uns. Das heißt, der gesellschaftliche Wandel, der ja stattfindet, den man gut finden kann oder nicht, aber der findet nun mal statt, den sozusagen mit einer wirtschaftlichen Perspektive zusammenzubringen, hielte ich für sehr sinnvoll. Und was das Bildungssystem angeht, ich habe mich da viele Jahre sehr intensiv mit befasst, würde ich einen Schritt sogar noch vor dem ansetzen, was Herr Schulz gesagt hat. Die Frage, ob eigentlich unser Bildungssystem insgesamt noch darauf ausgerichtet ist, die Herausforderungen der Zukunft, vor denen wir als Gesellschaft stehen, zu beantworten, will ich mit einem großen Fragezeichen verknüpfen. Was meine ich damit? Ein Großteil der Kinder, die heute geboren werden, wird einmal in Berufen arbeiten, die es heute noch gar nicht gibt, die wir noch gar nicht kennen. Das bedeutet, wir müssen komplett neue Fähigkeiten, neue Kompetenzen in den Fokus unseres Bildungssystems rücken. Also beispielsweise ja, das Reagieren darauf, dass sich Dinge verändern, dass wir eine schnelllebige Zeit haben, dass es eben nicht ausreicht, einmal zu Beginn eine Ausbildung zu machen und dann den Rest des Lebens im gleichen Beruf zu arbeiten. Das ist das, was ja meine Großeltern, vielleicht sogar noch meine Elterngeneration so vorgefunden hat. Aber die Situation ist eine andere und unser Bildungssystem ist darauf noch überhaupt nicht ausgerichtet. Die Fähigkeit beispielsweise, Informationen nicht auswendig zu lernen, wie das selbst bei mir noch der Fall. Ich habe Vokabeln gelernt, die dann abgefragt wurden und benotet wurden. Das ist überhaupt nicht die Fähigkeit, die man in der Situation, in der wir alle digitale Geräte zur Verfügung haben, braucht, sondern worum es doch gehen muss, ist, Informationen, die man aufnimmt, einzuordnen, zu verarbeiten.
Kritisch. Gut, aber die Sprachen müssen ja schon noch gelernt werden über Vokabeln.
Natürlich. Die Sprachen müssen gelernt werden, Mathematik, Naturwissenschaften. Wir haben da an vielen Stellen, gerade wenn man sich anguckt, dass wir im Ingenieursbereich einen enormen Arbeitskraft- und Fachkraftmangel jetzt schon haben und weiter haben werden, dass wir im Handwerk ja auch immer höher qualifizierte Tätigkeiten haben werden. Wenn ich mir anschaue, dass ja die Solarmodule, die gebaut und produziert werden, ja auch noch auf die Dächer gepackt werden müssen. Wenn ich mir anschaue, an welchen anderen Stellen wir im Handwerk ja wirklich nicht mehr über Dinge sprechen, die man mal ebenso nebenbei macht, sondern hochqualifizierte Arbeit, die dann auch entsprechend entlohnt werden muss, die dann auch einer Familie die Möglichkeit gibt, ein gutes Leben zu führen. Also das sind alles riesige Herausforderungen. Unser Bildungssystem wird dem in keinem der 16 Bundesländer, unabhängig davon, wer regiert, mit wem regiert, seit wann regiert und so weiter, gerecht. Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die wir uns gemeinsam und sozusagen ohne Scheuklappen aufrufen müssen. Und Herr Schulz hat da einige Punkte angesprochen, die ich teile. An manchen Stellen will ich es etwas anders.
Soweit die Reaktion auf Herrn Schulz aus dem Hohen Norden, schlechtes Bildungssystem, sagt Herr Banaschak, auch die Betreuungsfrage muss zukunftsfest gemacht werden, genauso wie die Art und Weise der Bildung. Wir holen gleich noch einen weiteren Hörer in die Leitung. Herr Hickel, ich gebe Ihnen auch noch kurz die Gelegenheit, weil ich Sie gehört habe da aus dem Hohen Norden,
ja, dass
Sie auch was zum Hamburger Nachbarn sagen wollten.
Ja, vieles von dem, was jetzt ausgeführt worden ist, dem kann ich nur zustimmen. Aber erlauben Sie doch mal den Rückblick. Ich gehöre zu denjenigen, die Arbeitsmarktforschung machen seit Jahrzehnten. Wir diskutieren seit Jahrzehnten über Mismatch-Probleme, dass also das, was der Markt braucht, was die Unternehmen brauchen, was die Wirtschaft braucht, nicht richtig ausgebildet wird. Und es ist jahrzehntelang nichts passiert. Und ich versteife mich jetzt mal zu dieser These, dass im Grunde genommen seit Corona, seit dem Zusammentreffen von Mehrfachkrisen, Inflation, vieles mehr, wir wenigstens eines hinbekommen haben, wie die Wiederentdeckung und überhaupt die Entdeckung der Arbeitskräfte. Und es gibt zwei, drei Instrumente, ganz schnell und schnell. Das erste ist genannt worden, da habe ich selber an meinem Institut viel Arbeit gemacht worden, nämlich Vereinbarkeit von Familie, Beruf. Da gibt es immer noch Defizite, da braucht man dann nicht das Rentenalter auf 70 zu erhöhen, sondern man kann dieses Potenzial ausschöpfen, wo tolle arbeitsbereite und wirklich engagierte Frauen für den Arbeitsmarkt einsatzfähig sind. Das zweite ist, ich nenne das böse Wort, ich weiß, dass ich jetzt eine Kontroverse auslöse und bin froh, dass ich hier in einem warmen Studio sitze, weil es ja auch uns gesimt so heiß ist. Aber ich sage auch nochmal, wir haben, und es gibt, sag mal vorsichtig formuliert, es gibt Unternehmen, die großartige Ausbildungsarbeit leisten. Frau Konnemann, ich kenne mittlere, kleine Unternehmen, die kriegen von mir jeden Tag ein Riesenkompliment auch in der Öffentlichkeit für ihre Ausbildungsarbeit. Es gibt aber auch Unternehmen, das ist gar nicht so sehr im mittleren, unteren, kleinen Bereich, die sich einfach der Ausbildung entzogen haben. Und da haben wir ein Defizit. Frage ist, ich sag mal das Stichwort, ohne dass jetzt alle gleich über mich herfallen, das Stichwort, was diskutiert wird, auch im Umfeld von Heil, dem Arbeitsminister, nämlich eine Ausbildungsplatzabgabe. Soll man nicht diejenigen, die Ausbildung sträflich vernachlässigen, aber dann von der Ausbildung von anderen Unternehmern profitieren, soll man die nicht irgendwie finanziell auch da durchaus mit einbeziehen?
Mhm. Soweit Rudolf Hicke aus Bremen. Und in der Leitung ist Herr Schneider aus Leipzig. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Was ist Ihr Punkt?
Ja, mein Punkt ist der, wenn ich mir das anschaue, wo wir mit der Bundesrepublik momentan stehen, dann bin ich einfach an dem Punkt, dass wir einfach mal uns ehrlich machen müssen, und zwar im internationalen Vergleich. Und wie das
Helmut Schmidt damals...
Auf welchem Feld unser Selbstverständnis zum Beispiel? Wenn unsere Politiker international unterwegs sind, habe ich immer den Eindruck, wir erklären allen, warum die Welt sich dreht. Und warum die Welt sich um Deutschland dreht. Und das ist schon lange nicht mehr der Fall. Denn wenn Sie öfters mal in Asien unterwegs sind, dann kriegen Sie dort einen ganz anderen Eindruck. Zum Beispiel Stichwort Bildungssystem. Schauen Sie sich das Bildungssystem von Singapur an. Das will ich jetzt nicht weiter ausführen. Die haben auch keine Rohstoffe und dergleichen. Dort ist Leistung das, was im Vordergrund steht. Ich war vor nicht allzu langer Zeit in Hamburg gewesen, habe dort mit führenden Unternehmensvertretern gesprochen und die haben gesagt, das Thema Arbeitskräftenachwuchs ist bei uns ein entscheidendes. Wir bekommen keine Arbeitskräfte mehr, weil wir in Deutschland einfach so satt und zufrieden sind, dass sich Leistung in Deutschland, um etwas zu erarbeiten, gar nicht mehr lohnt. Wir kriegen eine Erbengeneration. Die bekommen auch Vermögen vererbt. Die brauchen das einfach nicht mehr an der Stelle. Und wenn wir jetzt nochmal Deutschland im internationalen Vergleich sehen, dann müssen wir uns nochmal fragen, was funktioniert denn bei uns wirklich noch richtig gut, außer die Verwaltung? Wenn Sie gestern Abend
die gesehen funktioniert haben, oft auch nicht.
Ja, wenn Sie gestern Abend oder gestern Nachmittag gesehen haben, der Vergleich oder Stuttgart 21, ein Großprojekt, ne, gab es im ZDF zu sehen. Jetzt vergleichen Sie das doch mal mit dem Gotthardtunnel, den die Schweiz gebaut hat. Die sind in der Lage, ein Riesenprojekt fristgerecht und kostengerecht in dem Rahmen, den sie sich gesteckt haben, zu realisieren. Mhm. Zeigen Sie mir in Deutschland ein Projekt, wo das ebenfalls passiert ist. Also wir haben ein Riesenproblem. Und dann haben wir noch ein ganz anderes Problem, auch Fachkräftemangel. Und ich habe sehr interessiert Bundestagsdebatten verfolgt. Da habe ich mir angeschaut, wer zu welchem Thema aus welcher Partei gesprochen hat und habe mir mal die Biografien angeschaut. Als Personaler, der ich bin, hätte ich keinen von denen, die sich dort geäußert hätten, in meinem Unternehmen eingestellt, ohne fachlichen Hintergrund Äußerungen zu tun und Entscheidungen zu treffen zu dem Fachgebiet, wo Sie referiert haben.
Gut, da sind wir an dem Punkt. Herr Schneider, vielen Dank. Viele selbstkritische, auch warnende Worte von Ihnen, die ich gerne in die Runde nehmen möchte. Gitta Konnemann, Herr Schneider spricht von, wir sind zu satt und zu zufrieden. Ist das so?
Für einen Teil in Deutschland trifft das sicherlich zu, aber für viele eben auch nicht. Denn
für welchen Teil trifft das denn zu?
Bei aller Kritik, gestatten Sie mir doch diesen Gedanken, bei aller Kritik, auch Selbstkritik am Standort Deutschland und auch der aktuellen Bundesregierung, ist es doch so, dass nach wie vor in diesem Land die Leistungsträgerinnen und Träger überwiegen. Wir haben 3,5 Millionen Betriebe, wir haben über 40 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wir haben 34 Millionen Menschen, die sich im Ehrenamt engagieren. Die Familie ist nach wie vor der größte Pflegedienst in Deutschland. Ich kenne ganz, ganz, ganz viele Menschen in diesem Land, die wollen und tun und machen, und zwar jedes Tag. Aber Herr Schneider hat insoweit recht, die zunehmend frustriert sind, weil sie den Eindruck haben, dass ihre Leistung sich nicht mehr lohnt. Und ich rede jetzt nicht über Erbengenerationen, sondern ich rede über diejenigen, die sagen, okay, Lohnabstandsgebot ist nicht mehr da. Wenn jemand durch Bürgergeld etc. pp. Oder die Pläne, die angedacht waren, für dem Grunde nach, und so waren ja die Pläne der Ampel, dem Grunde nach auch eine Verweigerung, eine Absicherung erhält, die von anderen erarbeitet werden muss, dann stimmt das nicht mehr. Also wenn der Leistungsgedanke ausgeixt wird, dann bekommen wir in diesem Land nicht nur ein Problem, sondern wir haben es. Und dieser Leistungsgedanke beginnt in der Schule und setzt sich in der Arbeitswelt fort. Übrigens eine Arbeitswelt, und da sei mir doch gestattet, lieber Herr Professor Hinkel, wenn Sie eine Ausbildungsplatzabgabe ins Spiel bringen. Gerade die Handwerksbetriebe bilden.
Ja, die zahlen
aus.
Sie auch nicht.
Sie genau, ja nicht.
Nein,
die werden Sie nicht bezahlen. Die werden Sie nie bezahlen, da sorge ich dafür.
Für große Industriebetriebe, und ich kenne diese auch relativ gut, ist es überhaupt kein Problem, Ausbildungsplatzabgaben auch abzulösen, wie es aktuell schon immer stattfindet, auch im Bereich der Schwerbehindertenabgabe. Das ist kein Steuerungsinstrument, sondern Steuerungsinstrument wäre, für das Handwerk entsprechend zu werben und deutlich zu machen, dass jemand, der dort arbeitet, übrigens am Ende mehr Geld in der Tasche hat. Und das geht über einen Abbau der kalten Progression. Wir haben das in den letzten Jahren der Großen Koalition gemacht. Das ist dann ausgesetzt worden. Und damit könnte man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unmittelbar entlasten, was zwingend erforderlich wäre. Denn ehrlicherweise, alle Probleme, die heute zu Recht angesprochen werden, sind zutreffend. Wir haben in Deutschland kein Erkenntnisproblem. Wir haben in Deutschland ein Lösungsproblem. Und da hat sicherlich auch die Große Koalition ihren Beitrag geleistet, übrigens aber alle Regierungen in den letzten Jahren. Das sage ich sehr selbstkritisch, aber ich sage es auch im Hinblick auf Rot-Grün, die zum Beispiel Nord Stream 1 auf den Weg gebracht haben, aber das nur am Rande.
Genau, und bevor wir da uns jetzt noch drum kümmern, das führt ja jetzt weg.
Weil Herr Schneiders angesprochen hatte, das Thema Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung. Ich könnte Herrn Banacek drei Sachen sagen. Ausschluss der materiellen Präklusion, Genehmigungsfiktion, Stichtagsregelung. Ohne weiteres, wenn man bereit ist. Aber die Grünen haben gezeigt, dass sie nicht bereit sind, am Ende Infrastrukturprojekte auf den Weg zu bringen, wenn es sich um etwas anderes handelt als um den Ausbau der erneuerbaren Energien, wie zum Beispiel Straßen und Co. Aber wir brauchen alles, jede Investition in Infrastruktur. Nur dann können wir den Wohlstand auch erhalten.
Sagt Gitta Konnemann hier in der Sendung Kontrovers. Und Herr Banaschak, nehme ich an, wird gleich darauf erwidern. Ich würde Sie trotzdem auch noch bitten, neben der Erwiderung sich auch noch mal diesem Gedanken zu widmen, dass der Leistungsgedanke in Deutschland ausgeixt wird. Herr Banaschak, sind Sie noch da? Ich glaube, da haben wir technisch...
Oh, ich hatte mich zum Husten, weil ich nämlich daran teilhaben lassen wollte und dann vergessen, wieder auf den Knopf.
Kein Problem. Also wir kennen das alle in den Corona-Zeiten, dass man dann immer erst sein Mikro wieder anschalten muss. Genau.
Ja, und das Problem löst sich leider genauso langsam wie das mit der vielen Bürokratie offensichtlich. Ich weiß nicht, ob ich diese These teilen würde. Ich glaube, wir haben eine große Leistungsbereitschaft an vielen Stellen und es gibt ja auch offensichtlich jetzt schon die Situation, dass die Einkommensverteilung sehr weit auseinandergeht, dass die Vermögensverteilung sehr weit auseinandergeht. Und ein Anrufer hat es gesagt, ein relativ großer Teil des Vermögens wird mittlerweile vererbt. Das hat
die
ja relativ wenig mit eigener Leistung zu tun, sondern es ist ja erstmal leistungsloses Einkommen, leistungsloses Vermögen. Und die Frage, inwiefern wir den Weg weitergehen wollen, den wir in Deutschland mal eingeschlagen haben. Ich halte das für einen Fehler, dass wir Arbeit immer stärker besteuern, aber beispielsweise eine sehr geringe Kapitalertragssteuer haben, dass wir an vielen Stellen Steuervermeidungstatbestände haben für Menschen mit großen Vermögen. Ich halte das für einen falschen Weg und ich glaube, das ist eigentlich eine Gerechtigkeitsfrage, mit der wir uns beschäftigen müssen.
Und bevor wir jetzt aber Erbschafts- und Vermögenssteuer hier noch reinbringen, also das würde zu weit führen. Herr Banaschak, noch
Frau
ganz
Kollemann,
kurz.
Frau würde ich gerne, wenn ich...
Ja, Herr Hickel, Sie dürfen auch gleich, das ist, ich würde jetzt eben noch, oder Herr Banaschak, waren Sie durch?
Ja. Ich könnte jetzt noch zu dem etwas sagen zur Frage, wo befindet sich eigentlich Deutschland im Blick auf China und in den USA und was ist meine Vorstellung davon? Ich will ganz kurz machen. Wir werden nicht jeden Wettbewerb gewinnen, beispielsweise nicht den Wettbewerb um die schlechtesten Arbeitsbedingungen, den Wettbewerb um die schlechtesten Umweltbedingungen und so weiter. Aber wir können einen Wettbewerb gewinnen, der sagt, wenn wir jetzt das Potenzial, das wir haben, die industrielle Geschichte dieses Landes, das große Fachkräftepotenzial heben, dann können wir uns in einer klimaneutral und in allgemeiner Weise zukunftsfähig ausgerichteten globalen Wirtschaft beweisen. Und dafür braucht es jetzt ganz, ganz viel gemeinsames Engagement und die ein oder andere, den ein oder anderen Schatten- und Kulturkampf, den wir in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben, der wird dieser der großen Herausforderung nicht gerecht.
Vielen Dank, Felix Banaschak. Herr Hickel, ganz kurz, weil Herr Schneider so lange noch in der Leitung wartet. Herr Schneider, sind die Punkte angekommen, Ihrer Meinung nach?
Nein, nicht wirklich.
Aber
nein, weil unser Selbstverständnis immer noch das ist, wir klopfen uns immer noch viel zu sehr auf die Schulter.
Okay.
Wir sollten einfach mal wirklich eine Bestandsaufnahme machen. Wir brauchen eine Inventur. Und wenn wir mal hergehen und sagen, noch ein Thema ganz kurz an der Stelle, wenn wir 10 Milliarden Entwicklungshilfe nach Indien überweisen, damit sich Inder elektrobetriebene Lastenfahrräder leisten können.
Herr Schneider, das führt jetzt wirklich zu sehr ins Detail. Es ist bewundernswert, wie tief Sie da drin sind. Aber die Zeit läuft uns jetzt hier unerbittlich weg. Danke Ihnen für diesen Punkt, Herr Hickel, zum Abschluss.
Erstmal möchte ich, Herr Schneider, im Gegensatz zu Ihrer Aussage dieser Veranstaltung, unserer gemeinsamen Diskussion, Kompliment machen. Wir haben auch ein Stück, da bestehe ich jetzt wirklich für uns alle drei drauf, wir haben auch ein Stück sozusagen Bestandsanalyse gemacht und haben versucht, daraus Wege zu führen. Das Zweite ist, Frau Konnemann, ich bin seit Jahrzehnten nachlesbar in den Protokollen des deutschen Finanzausschusses.
Ja, aber Herr Hickel, entschuldigen Sie.
Für die Abschaffung der kalten Progression. Und da stimme ich Ihnen unglaublich zu. Gerne danke
Ihnen für diese Sendung Kontrovers an diesem Montagvormittag. Wirtschaftsstandort Deutschland, verpassen wir den Anschluss. Wir haben diskutiert mit Rolf Hickel, Felix Banaschak und Gitta Konnemann. Mein Name ist Moritz Küpper. Danke Ihnen fürs Zuhören.